Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen heute zur 5. Episode des Aventurischen Podcasts. Heute bin ich nicht bei mir im Büro, sondern in einem Gasthaus und ich habe ganz viele Leute um mich sitzen, nämlich zum Beispiel den Florian.
Hallo.
Den Nico.
Tachchen.
Und den Heiko.
Einen schönen guten Abend.
Und vielleicht habt ihr schon erkannt, wer heute zu Gast ist, wenn ihr es nicht natürlich im Titel gelesen habt. Ich habe hier fast die komplette Runde des Gasthaus zum Rollenden Würfel. Vielen Dank, dass ihr alle noch Zeit findet an diesem Sonntagabend.
Kein Problem.
Ja, natürlich.
Mögt euch alle mal einzeln kurz vorstellen. Das macht es, glaube ich, am einfachsten.
Heiko, da musst du anfangen,
der Esel
oder?
Immer zuerst.
Ja, Heiko, du musst anfangen. Du bist der Spielleiter. Du hast das Ganze ins Leben gerufen.
Als Vorstellung. Ja, gut. Hi. Ich bin der Heiko und in unserer Spielrunde im Gasthaus zum Rollenden Würfel bin ich der Spielleiter oder Meister. Ja. Und Nico, wer bist du?
Wow. Tachchen, mein Name ist Nico. Ich übernehme bei uns in der DSA-Runde die Rolle des Arlekin, unseres magisch begabten, ein wenig hinterlistigen Schwarzmagiers. Und im richtigen Leben bin ich 37 Jahre alt und arbeite als TV-Moderator.
Ja, dann bleibe noch ich. Hallo, ich bin der namenlose Erzähler. Und es begab sich, dass wir uns alle im Podcast von Tim Turkleton trafen und über das Gasthaus zum Rollenden Würfel sprachen. Außerdem bin ich noch Lysander Federkiel und bin unser, der größte aventurische Schriftsteller aller Zeiten und sehr beliebt bei Volk und Frauen. Und ansonsten bin ich in meinem realen Leben Florian und Synchronsprecher, Schauspieler und ja, Künstler irgendwie sowas, ne?
Ja. Ja, du untertreibst ein bisschen, du bist ja sogar ein Saiyajin, ne?
Ach so, ja, natürlich, ich bin Saiyajin. Ich bin Vegeta! Der Prinz der Saiyajin. Nicht der Original-Vegeta, aber der aktuelle.
Der remasterte Vegeta, ne? Also Dragon genau. Ball Kai habe ich gesehen.
Seit Dragon Ball Kai, aber seitdem dann jetzt Dragon Ball Super und keine Ahnung, ob irgendwann mal ein Film kommt, aber im Moment sind wir ja beim Super-Synchronisieren.
Dragon Ball Super. Ich habe noch geguckt, da hieß es Dragon Ball. Einfach nur Dragon Ball.
Du bist so alt.
Ja, ich weiß.
Nein, ich fand es spannend. Ich habe über Florian Meissner rausgefunden. Er hat der als einziger, glaube ich, eine größere Website, die um ihn selber geht. Heiko, du hast ja auch eine Seite, aber wollen wir vielleicht mal mit Florian anfangen? Ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht, die ich sehr spannend fand. Also, ja, natürlich. Also, wenn du das schon auf die Webseite schreibst, also, wie gesagt, Vegeta fand ich sehr spannend. Hab mich auch das gefragt, ich habe Dragon Ball Kai, glaube ich, nie geguckt. Ich weiß noch, dass es mal bei RTL 2 Dragon Ball Z lief, aber seitdem GT etc. habe ich irgendwie nie richtig verfolgen können.
Ja, Kai ist ja eine abgespeckte Version von Z, wo die ganzen Filler-Folgen rausgeschnitten sind.
Ja, das kommt zu meiner nächsten Frage. Was nimmst du denn vor so einer Synchronaufnahme? Also ich kenne Dragon Ball nur mit Schreien und zwar über Episoden gefühlt. Also es gibt eine Episode, da beginnt der Kampf, dann schreit man 3 Episoden und dann ist der Kampf irgendwann vorbei.
Ja, das ist auch mein Gefühl. Ich war jetzt sehr froh bei Super, dass er ewig lange nicht kämpft und jetzt haben wir gerade Turnier der, weiß ich nicht, alle Universen gegeneinander oder sowas. Und das, jetzt geht das Kämpfen erst wieder los. Aber da wirklich Schreie drin sind, eine halbe Minute bis Minute lang und das aus tiefster Kehle kommt und das muss ja echt klingen, da kann ich dann nicht so wie Theater gestützt schreien, das klingt dann seltsam. Mein Geheimtrick ist da irgendwie echt viel trinken, Salbeitee und überhaupt Tee und ich habe gern mal so ein Bröckchen, also so ein Stückchen von einer Gelory Voice Tablette unter der Zunge. Das löst sich dann so langsam auf und wenn du so ein Schnipselchen nur hast, behindert mich das zumindest nicht beim Sprechen, sonst machst du ja viele Störgeräusche und das hilft mir auf jeden Fall bei den langen Schreien, die Stimme ein bisschen zu schonen.
Aber wie lange ist dann so ein Synchrontag? Ist das dann so einen halben Tag durchgehen oder sind das 2 Stunden?
Dragon Ball mache ich eigentlich nicht mehr als 2,5 Stunden ungefähr. Also je nachdem, wie viel eben dann, ob da viel geschrien wird, sonst eher kürzer. Wenn es jetzt wirklich nur Geschrei ist, mitten im Kampf, dann würde ich auch sagen 1,5 Stunden und dann Ende, weil ich muss ja danach unter Umständen zu einem Termin, wo ich Voice-Over spreche und völlig normal klingen soll und nicht heiser oder zu sonst was. Also ich spreche ja von 9 bis 24 Uhr im Grunde und kann dann theoretisch 4 Termine am Tag haben oder 5 und ganz verschiedene Art von Real über Trickfilm und eben Voice-Over sprechen für irgendwelche Dokumentationen. Ich spreche ab ins Beet auf Vox zum Beispiel auch.
Das habe ich auch gesehen.
Muss ich halt, ja, muss ich ganz normal klingen eben. Ne? Und das geht dann nicht, wenn du heiser bist schon. Ja, oder ich spreche jetzt ja gerade die neuen Ninja Turtles. Und da wird auch viel geschrien oder die Stimme gedrückt, weil ich ja Raphael spreche und der spricht dann ein bisschen tiefer und so. Und da kam ich neulich vom Dragon Ball Termin 2 Stunden direkt da 3 Stunden Turtles und danach musste ich noch irgendwas singen und dann war ich dann auch bedient.
Ja, wie machst du das? Gibt es dann wirklich sowas wie, also ich kann mir das vorstellen wie ein Fitnessstudio für die Stimme oder sowas, weil du musst das ja halten. Also ich kenne es von der Arbeit, wenn ich da irgendwie in einem 8 Stunden Meeting Termin bin. Ich bin ja Projektleiter bei uns, danach bin ich fertig. Also danach kann man mich wirklich hinsetzen und es ist so, als ob ich irgendwie 8 Stunden auf dem Bau gearbeitet habe. Wie schaffst du das, dass du dann so viel sprechen kannst und vor allem auch noch so viel modulieren kannst mit der Stimme?
Naja, ich bin ja ausgebildeter Schauspieler und habe eine Stimmausbildung und Sprachausbildung und weiß, wie das gestützt wird mit dem Zwerchfell. Aber wenn du sowas wie Dragon Ball hast, wo du einfach so viel schreist, das würdest du ja im realen Leben niemals tun. Das ist ja eine Anforderung, die ist ein bisschen absurd. Das ist auch bei der besten Stütze irgendwann vorbei. Also es gibt auch Kollegen, die sagen dann nach 30 Takes oder wenn sie merken, oh, da zieht jetzt die Stimme, die sind dann ganz vernünftig und sagen halt, so, das war's, ich höre heute auf, wir machen das nächste Mal weiter. Weil, ja, die Stimme kann auch eben kaputt gehen. Wenn du dir Stimmbandknötchen holst durch Geschrei, dann kannst du dir deinen ganzen Beruf versauen im Endeffekt.
Okay, Wahnsinn.
Ja, muss man halt auf sich Acht geben, muss man auch lernen. Weil am Anfang halt, ich habe die ersten Folgen bei Dragon Ball Kai, habe ich mir die Lunge aus dem Hals geschrien und habe irgendwann gemerkt, es ist auch gar nicht nötig, man kann es auch ein bisschen anders machen und muss nicht so viel geben. Ich stehe ja vor dem Mikro, was 30 Zentimeter von mir entfernt ist. Das nimmt ja alles auf und es muss nur halt überzeugend sein, sage ich mal. Aber ich muss nicht wirklich so laut schreien, wie es sich anhört im Original, sage ich mal.
Das ist wahnsinnig interessant. Also darüber könnte man fast auch mal eine ganze Podcast-Folge machen, wie das so ist, weil sowas unterschätzt man, glaube ich, sehr. Also gerade so eine Schauspielausbildung, auch als Synchronsprecher etc., glaubt man immer kaum. Immer so jemand wie Gronkh sieht, der irgendwie den Joker in Lego Batman spricht, denkt man sich, ah, das muss eigentlich jeder kennen, aber ich glaube, da ist sehr viel dahinter.
Ja, da weißt du nicht, wie lange es gedauert hat, bis er das im Kasten hatte, okay, bis die Regie zufrieden war. Also man denkt sich so, hey, ich habe ein Mikro, ich habe einen Film, ich spreche da drauf, das passt dann schon und ist ja nicht schwer, aber dass es überzeugend ist, authentisch ist, das verlangt ja auch die Arbeit von der Regie. Du musst angeleitet werden, du brauchst wirklich ein schauspielerisches Talent. Es gibt selbst Schauspieler, Ausgebildete, die drehen und vor der Kamera stehen und die dann zum Beispiel sich selbst synchronisieren müssen, die da nicht so gut sind, wo du merkst, das funktioniert so nicht. Und da brauchst du dann viele, viele Versuche, bis du den einen Take hast, der entweder super toll ist oder eben auch nur okay, aber du weißt, du kriegst nichts Besseres mehr und musst das jetzt nehmen. Ne? Also gerade wenn dann jemand neben ausgebildeten Synchronschauspielern sprechen muss, der es eben nicht ist, fällt der in der Regel total ab. Ja, hörst du dann direkt.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, da müssen wir mal eine Folge machen. Das hört sich mal so spannend an. Aber wir wollen ja auch auf die anderen kommen. Was mich immer irritiert hat bei euch, und ich glaube, auch so habt ihr euch wahrscheinlich kennengelernt, jeder von euch hat irgendwie was mit Film und Fernsehen zu tun gefühlt. Also irgendwie habt ihr jetzt jeder von euren Vitas gesehen, dass ihr irgendwie, Heiko, du machst ja auch was mit Fernsehen. Nico, du bist bei RAN eSports, das kann man hier mal sagen. Wir haben hier sehr viele Zuschauer aus meiner alten eSport-Gefolgschaft. Ich habe immer für den StarCraft gecastet, sehr amateurhaft. Und CSGO auch so ein bisschen. Also von dem her, wahrscheinlich kennt dich sogar der eine oder andere. Vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen.
Kurzfassung, Langfassung? Ich denke mal, wir haben nur Zeit für die Kurzfassung. Ja, also bei mir tatsächlich Film und Fernsehen seit 5 Jahren inzwischen. Eigentlich hatte ich früher auch angefangen als E-Sport-Caster, Moderator, also wo ich halt Computerspiele kommentiert habe, so wie man das sonst von der Bundesliga oder so kennt. Und leider ist das mit dem Computerspiel, was ich mir ausgesucht habe, oder mit den Computerspielen, die ich mir ausgesucht habe, da lief es halt nicht so rund, weil die Computerspiele leider nicht mehr so erfolgreich waren. Und da musste ich mir halt was anderes suchen. Und das, was ich mir dann halt gesucht habe, war eine, wieder mal E-Sport-Fernsehsendung, die ich dann gemeinsam mit ein paar Kollegen kommentiert habe oder moderiert habe, besser gesagt, hieß es ja dann. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und scheinbar war ich auch gut genug in dem, was ich da getan habe, sodass ich jetzt halt seit fast 5 Jahren, würde ich sagen, halt nur noch sowas mache. Und seit 2,5 Jahren, glaube ich, sind es jetzt schon, die Zeit vergeht irgendwie komisch, ich weiß es nicht so genau, halt dann für ProSieben Max mit der Sendung RAN eSports, wo wir halt einmal die Woche den gesamten eSport-Bereich quasi zusammenfassen, wie man das halt von der Sportschau zum Beispiel kennt, halt nur mit Computerspielen.
Und da arbeitest du ja mit Knochen zusammen, der gefühlt nicht altert. Also ich kenne ihn, seit ich irgendwie, glaube ich, gefühlt ein Bub bin, irgendwie noch wie hieß die, Stofftiere e.V. mit CS16, da gab es Knochen schon und der gibt es ja heute immer noch. Also altert der ja, nicht? Knochen. Konserviert ihr den nach jeder Sendung? Oder?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube tatsächlich, dass für diejenigen, die ihn kennen oder die ihn besser kennen, da merkt man dann schon, dass auch bei ihm der Alterungsprozess irgendwie nicht ganz angehalten ist. Aber ja, so, ich glaube, das hat viel mit dem Spielen zu tun, ganz ehrlich. Ich glaube, viele Menschen, die sehr, sehr viel in ihrem Alltag einfach spielen, und da geht es egal um was für Spiele, sondern die halt einfach sich diesen kindlichen Spieltrieb erhalten, ich glaube, die altern grundsätzlich langsamer von außen gesehen her. Also dieses Prinzip, ich spiele, ich habe Spaß, ich mache mein Hobby, ich glaube, das hilft allen Menschen dabei, nicht ganz so schnell griesgrämig und alternd zu werden.
Und dann kommen wir zu Heiko.
Ja. Also ich bin schon seit 8 Jahren in der Medienbranche aktiv und auch aus meiner Anfangszeit beim Kinderfernsehen von damals kenne ich sogar noch Oscar. Der hat damals seine Mediengestalterausbildung gemacht und seitdem sind wir eigentlich befreundet, seit der Zeit. Und ja, wie das so ist, in der Medienbranche kommt man ja viel rum, macht viele Projekte und irgendwann bin ich auch mit in der Firma gelandet, wo Nico und Knochen halt quasi arbeiten und für RAN eSports drehen. Und dort habe ich natürlich dann eben Nico kennengelernt. Und ja, Florian, wir zwei kennen uns aus einem Schauspielkurs. Ich glaube, genau. Das Einzige oder das Wichtigste, was ich aus diesem Schauspielkurs rausgeholt habe, war quasi die Freundschaft zu dir.
Das ist super.
Alles andere habe ich vergessen, aber das, du bist hängen geblieben.
Ja, ich fand es ja toll, dass du als Regisseur da mitmachst und dann guckst, wie Schauspielerei eigentlich auch ist.
Ja, genau. Ja. Ich habe ja ursprünglich Regie studiert und dachte mir aber, als Regisseur musst du ja an so vielen Fronten arbeiten und dich überall mit auskennen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann machst du mal eine Schauspielausbildung, beziehungsweise Ausbildung ist zu viel gesagt, einen Kurs. Von der Schauspielerei ist nicht viel geblieben, ne?
Ich finde das witzig, weil macht er den Meister und nicht den Spieler.
Genau.
Ich sehe auch Regie. Ich habe dann Oscar über Heiko kennengelernt und Nico kenne ich, glaube ich. Wann haben wir uns kennengelernt? Ein Testspiel, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, ne?
Ja.
So.
Mhm. Ja. Also quasi erst zum Start des Projektes so.
Ja, aber wirklich direkt davor.
Jo. Das war's. Ich glaube, ich war noch nie so neidisch auf Leute, mit denen ich ein Interview hatte, wie mit euch. Also gefühlt hat jeder von euch irgendwas gemacht, was ich gerne beruflich gemacht hätte.
Und ich glaube, jeder von uns könnte dir von den Schattenseiten seines Berufslebens erzählen.
Ich habe ja sogar mal Computerspiele entwickelt. Ich habe an Mission Impossible 2 für die PlayStation als Level-Designer mitgearbeitet.
Ach, ernsthaft? Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, allerdings ist das Spiel nie erschienen. Ich habe da damals...
So gut ja, warst
die Firma
du,
ja. Wurde dann, nee, die Firma wurde vor Beendigung des Spiels irgendwann aufgekauft und dann bin ich halt sowieso ausgestiegen, habe dann mein Designstudium gestartet, was ich mal irgendwann auch angefangen hatte. Ich habe eine ziemlich durcheinander Karriere, aber Schauspiel war dann das Ding, wo ich hängen geblieben bin.
Zu Recht.
Ich glaube, Florian, das ist auch mal eine... Hast du nicht sogar eine Lab-Webseite gehabt?
Die habe ich noch, weltdeslab.de. Ja, weil ich mit 15 Live-Rollenspiele angefangen hatte. Die ist immer noch online, aber ich aktualisiere die schon seit 10 Jahren nicht mehr, weil ich auch nicht mehr aktiv spiele. Aber Heiko hat schon immer gefragt, wollen wir nicht mal auf den Lab gehen? Ja. Und müssen wir noch machen.
Ich glaube, du musst jetzt ja erstmal was ins Skriptorium schreiben, ne? Von der Sinde verweht, also da lassen wir dich, glaube ich, nicht raus von der Community. Ich glaube, da wirst du leider einen Roman schreiben müssen. Du wirst auch noch Autor werden, da hast du deine Vita komplett.
Tja, das ist natürlich eine große Aufgabe, die wahrscheinlich einige Jahre in Anspruch nehmen wird, bis von mir Sinne verweht, wirklich druckreif ist. Aber sag niemals nie, ne?
Ja, Ulysses hat es ja diese Woche vorgemacht, gab es ja eine News, ich glaube Imfrit heißt das, Regelwerk, sie drucken jetzt auch ein komplettes Fanprojekt selber ab und verlegen es über den Verlag, also von Isinde verweht, sehe ich da wirklich durchaus, ja, Möglichkeiten. Alex, wenn du das hörst, ne, komm bitte mal auf Florian zu. Er möchte ganz gerne schreiben.
Ja, ich habe ja, es ist ja nicht offiziell, aber ich schreibe tatsächlich an einem Roman, hat aber nichts mit DSA zu tun. Deswegen, der muss erstmal fertig werden und dann schauen wir mal weiter. Ne?
Ach, bei Fempo hat man schnell, weil früher einfach Namen reingeschrieben und solche DSA-Bücher, ist alles gut.
Ach so, das ist so einfach. Okay, super. Na, dann reden wir nochmal.
Du musst nur die Org-Schwarzpelze nennen und so, das wird. Kein Problem.
Okay.
Nee, ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, die 30 Jahre DSA nachzuholen, weil ich spiele erst seit einem Jahr wirklich im DSA-Universum und auch an sich Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ich komme ja ähnlich wie Nico eher aus dem Gaming und da wäre auch meine Frage so ein bisschen an dich, Nico, wie du das wahrnimmst, oder ihr habt ja es einfach alle ein bisschen mit Videospiel zu tun. Also ich habe das Gefühl, dass die Gaming-Community sehr viel toxischer ist als die Pen-and-Paper-Community. Auch so, wie sie Leute aufnimmt, etc. So, ich kriege zum Beispiel kaum negative Kritik für diesen Fanboy-Podcast, obwohl ich sehr Ulysses und DSA 5 freundlich bin, bekomme ich eigentlich sehr wenig Hate ab.
Also Ich würde jetzt mal einfach behaupten, ich bin gar nicht so tief in dieser Rollenspiel-Community drin, als dass ich mir da ein Urteil erlauben dürfte, wie es da abgeht. Aber was ich halt glaube zu wissen, ist, dass diese Art von Rollenspiel, DSA, Dungeons & Dragons, völlig egal, diese Art Pen & Paper zu spielen, zieht einen bestimmten Charaktertyp Mensch an. Und ich glaube, dass dieser Charaktertyp Mensch, der macht gerne was mit anderen Menschen. Also dieses Rollenspiel ist was sehr Geselliges. Und Menschen, die toxisch sind und nicht gerne mit anderen Menschen zusammen sind, sondern immer nur am Flamen und Haten sind, die kommen gar nicht in so eine Gruppen, weil die nie eingeladen werden. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Aber das ist meine ganz ehrliche Meinung. Die kann völlig falsch sein. Aber es ist halt mein Eindruck, dass ich habe ein paar DSA-Runden schon gespielt, über viele Jahre hinweg verteilt und es war nie ein Arschloch dabei, weil die Arschlöcher nicht eingeladen werden. Und das ist, du kommst halt gar nicht dazu, ein Rollenspiel-Fan zu werden, wenn du halt so toxisch bist. Und ich glaube, da liegt vielleicht der Hase im Feld, oder wie man das auch immer sagt. Und beim Videospielen ist es halt ganz anders. Da hast du die Anonymität des Internets, da hast du einen riesengroßen Markt, wo wirklich Hinz und Kunz spielen, wo jeder sich einfach ransetzen kann. Du brauchst keine zwischenmenschlichen Fähigkeiten, du brauchst keine Social Skills, du brauchst einfach nur eine schnelle Hand und kannst dann machen, was du willst. Und ich glaube, das ist so der vielleicht große Unterschied zwischen den beiden Communities oder warum der Unterschied so groß ist.
Das kann ich auch für Live-Rollenspiel bestätigen. Ich habe ja 10 Jahre LARP gespielt und da war auch eigentlich nie ein Arschloch dabei. Da waren die tollsten Leute, die ich kenne, aus quer allen Berufsgruppen, vom Arzt bis zum, weiß ich nicht, Kleinangestellten irgendwo oder so. Also auch ganz egal, durch die ganze Berufswelt durch. Und ich kenne mich in der Gaming-Welt nicht so aus, aber Rollenspiel, das ist alles für mich, sind das meist dufte Leute. Ja.
Heiko, was denkst du?
Ja, ich kann das nur bestätigen. Also zumindest was jetzt Computerspiele angeht, bei LARP bin ich ja noch nicht so zu Hause. Ich habe halt das Gefühl, dass natürlich es auch eine wichtige Rolle spielt, dass die Pen-and-Paper-Gemeinschaft noch recht klein ist oder mittlerweile recht klein ist in Deutschland. Und dadurch unterstützt man sich auch mehr oder ist auch gewillt, sich gegenseitig zu helfen, weil ja alle wollen, dass unser gemeinsames Hobby größer wird, mehr gesehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sollte irgendwann der Fall eintreten, dass Pen & Paper viel, viel größer wird, dass dann natürlich auch Leute sich diesem Hobby annähern, die das eher als Plattform für sich selber nutzen, zur Selbstdarstellung oder so. Aber solange das nicht der Fall ist, können wir eigentlich nur uns glücklich schätzen, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen wollen und helfen wollen, weil ich glaube, das ist echt ein Riesengeschenk. Und am Ende kann einfach jedes einzelne Projekt nur davon profitieren. Ne? Vom Podcast bis zum Let's Play eigentlich alle. Ne?
Ja, da gebe ich euch allen vollkommen recht. Ich glaube halt auch noch, dass es viel daran liegt, dass halt zumindest im Gaming, das ich kenne, halt immer sehr viel Wettkampf war. Das heißt, wenn man ein Team war und Counter-Strike gespielt hat, hatte jeder Einzelne von sich eigentlich so das Gefühl, okay, wenn ich heraussteche, nimmt mich vielleicht ein anderer Clan an. Es ist immer ein bisschen sozusagen der Wettkampf zwischendrin. Und den Wettkampf gibt es ja im Rollenspiel eigentlich nicht, weil wenn man sich gerade gegen den Meister spielt, hat man ja keinen Gegner im wirklichen Sinn. Und auch der Meister, zumindest bei DSA, wird einem das ja in jedem Regelwerk um die Ohren gehauen. Aber spielt man ja für die Spieler und nicht gegen die Spieler. Wobei ich dabei bei Heiko und so nicht so ganz sicher bin, bei ja, Heiko ja. und Nico nicht so ganz sicher bin. Wenn er immer irgendwas Magisches machen will, naja, das klappt irgendwie also, aber nicht.
Also ich sehe das lustigerweise, das stimmt auf jeden Fall, was du sagst, mit dieser Competition, dieser Wettkampf, den gibt es natürlich im Rollenspiel so nicht. Aber wir hatten das früher, ich meine, bevor ich jetzt DSA 5 mit den Jungs hier gespielt habe, habe ich DSA, ich glaube, das war 2 oder so gespielt. Also wirklich schon noch eine ganz, ganz frühe Edition. Und da war es zum Beispiel bei uns gang und gäbe, dass der Meister die Abenteuerpunkte für die Helden ganz individuell verteilt hat. Also da gab es nicht 5 Abenteuerpunkte für die Gruppe, sondern da gab es halt von mir aus 2 Abenteuerpunkte für den, weil der hat den Ork getötet und der hat das und das gemacht. Dazu gab es 1 Abenteuerpunkt für das, was die Gruppe geschafft hat. Und der andere hat vielleicht 6 Abenteuerpunkte bekommen, weil der hat das Rätsel gelöst, der hat die Falltür geknackt, der hat beim Kräutersammeln das geschafft und so. Gab es dann halt auch so, ich sag mal, ein bisschen Wettkampf innerhalb der Spielerschaft, um die Aufmerksamkeit des Meisters auf die eigenen tollen Erfolge des Charakters zu lenken. Das haben wir jetzt zum Glück nicht mehr, sondern ich glaube, Heiko verteilt einfach Abenteuerpunkte immer als Gruppe und ich glaube, das tut dem ganzen Spielgeschehen auch echt gut.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Ich finde auch, das Schöne an Pen and Paper ist ja, wenn man zusammenspielt, gewinnt man und wenn man allein spielt, dann kann man eigentlich in den meisten Fällen eher scheitern oder verlieren in dem Sinne. Und das fördert das natürlich auch, wenn man sagt, okay, wenn ihr gemeinsam zusammenarbeitet, dann sollt ihr auch als Gruppe eben belohnt werden. Ja.
Das glaube ich auch und vor allem auch die Regelbücher sagen, dass ich bereite gerade ein großes Abenteuerunheil über Arvivor ein bisschen auf und das hat auch so am Schluss wird halt zum Beispiel bekommst du Abenteuerpunkte nachdem, wie viele Menschen man zum Beispiel gerettet hat oder individuell gibt unser Meister zum Beispiel schon Punkte, wenn man zum Beispiel ein gutes Rollenspiel gemacht hat, aber das gibt dann sozusagen eigentlich eher den Ansporn für die anderen. Und wir haben halt eine Gruppe, wo jetzt nicht alle, sage ich mal, sich in den Vordergrund drängen, sondern es sind meistens 2, unter anderem ich und ein anderer Kollege. Und das versucht er halt dann auch zu belohnen, dass eben alle ein bisschen mehr ins Spiel kommen.
Das finde ich auch die schwierige Herausforderung für die gesamte Gruppe immer. Das, ich kenne das so vom Impro-Theater, dass man sich halt einen Ball zuspielt, der andere greift den auf, dann hat der mal seinen Part, wo er dran ist, dann spielt er den Ball wieder ab, hat der andere seinen Part, dass man quasi jeden seinen Moment auch lässt, wenn er mal irgendwie was ja, sich ereignet und dann nicht irgendwie drüber geht und dass sich irgendwie so keine Ahnung, einzelne Egos rausstellen und immer so im Mittelpunkt sind. Ne? Das finde ich total wichtig in einer homogenen Gruppe, dass quasi jeder seine Chance für seine wichtigen Momente bekommt. Da merkst du, dass du eine homogene Gruppe hast.
Was halt auch viel an der Heldenauswahl liegt. Also zum Beispiel bei euch fand ich, in der letzten Episode, die ich hier angeguckt habe, war ja das erste Mal ein großer Kampf. Und ja, Florian konnte nicht so wirklich mithelfen, aber hat dann trotzdem durch sein Rollenspiel im Endeffekt, hätte er das nicht ausgespielt, hätte er sich einfach 10 Minuten hingestellt und hätte ein bisschen in die Kamera gegrinst und mehr wäre nicht passiert. Aber auch daran sieht man, dass jetzt ein Charakter, der vielleicht nicht so kampffähig ist, wobei ich Florians Charakter überhaupt nicht über den Weg traue und glaube, da wird es noch eine große Sache geben und alle werden gucken, habe ich so die dunkle Vermutung.
Dazu kann ich jetzt leider gar nichts sagen, außer dass ich doch, ich habe doch voll mitgekämpft, ich habe doch voll gegen den Hund gekämpft.
Ja, du warst
du hast mit deinem Kettenhemd gekämpft, glaube ich. Mit deinem Kettenhemd.
Na, ich habe erst das Kettenhemd, aber als ich das aussah, habe ich doch 2-mal den Hund so richtig am Hals und so, also da war ich, fand ich, ganz stark mit dabei.
Du hast den Hund 2-mal
9 Punkte Schaden.
Ja. Also ich finde es zum Beispiel auch, das ist eine Diskussion, die ich mit Oskar schon ganz, ganz oft geführt habe, weil Oskar ist, glaube ich, vom Prinzip Mensch ganz, ganz anders als ich. Und es ist super gut, weil wir, ich glaube, dieses Homogene zum Beispiel, finde ich, sehe ich ein bisschen anders. Also ja, homogen sein ist cool, aber ich finde, unsere Gruppe lebt auch gerade dadurch, dass wir alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Also den Charakter, den Oskar spielt, da würde ich mir lieber ins Bein schießen, als so einen Charakter zu spielen. Ja. Oskar ist, glaube ich, der ist sehr darauf bedacht, dass sein Charakter halt effektiv ist. So, ne? Der muss gut kämpfen können, der muss Diss können, der muss Diss haben und so weiter und so fort. Und ich habe zum Beispiel, Florian ist ein super guter Schauspieler und da bin ich voll neidisch drauf. Das würde ich voll gerne so auch können, weil ich habe mir meinen Charakter komplett so gebaut, dass die Story drumherum passt. Also ich habe dem Talente verpasst, wo ich wusste, okay, die werde ich vielleicht im ganzen Abenteuer einmal benutzen. Aber ich fand, die passten einfach zum Charakter. Und das finde ich bei uns ganz lustig, dass wir sind drei sehr unterschiedliche Menschentypen, trotz alledem. Und wir finden trotzdem dieses Gemeinsame und haben gemeinsam einfach Spaß, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und das sieht man auch in unseren Charakteren. Also, wie gesagt, Oscars Charakter, dieser straightforward Rondra-Geweihte, das ist, würde ich nicht spielen. Oscar macht es super gut und ich finde es voll cool, dass wir so jemanden dabei haben, weil ich finde, dadurch ergeben sich ganz, ganz viele lustige Situationen, weil er irgendeine Sache macht, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, Mann, Oscar, Mann, warum jetzt? Lass uns den noch einfach looten. Ja, aber ja. Dadurch entstehen wieder ganz neue Situationen und das ist super gut. Ich glaube, wenn wir alle denselben Gameplan im Kopf hätten, dann wäre es vielleicht ein bisschen langweilig, weil wenn wir alle so dieses ein bisschen heimlich-tuerische Hinterfotzige wie Florian und ich hätten, dann wäre es vielleicht keine Heldengruppe.
Ja, man kann auch eine Gruppe aus Schurken spielen. Nein, die Thematik, was ich halt super finde, wo ich auch sage, dass Oscar seinen Charakter richtig gut spielt, eigentlich würde der Rondra-Geweihte mit dir, Nico, überhaupt nicht spielen wollen. Also eigentlich, weil er an sich alles, was du machst, wenn du einen Zauber von hinten schießt, eigentlich müsste er dafür seine zwei Hände an die Kehle halten, weil eine Rondra-Geweihte, und deswegen finde ich auch super, dass ihr aus dem Vademekum und so, dass er es auch benutzt. Das ist super gut, wie er spielt, weil er ständig im inneren Konflikt mit dir ist, weil er sich denkt, das kannst du doch jetzt nicht machen, wie zum Beispiel Hund töten, natürlich. Also ich kann da Florian verstehen, wenn der Hund sich in dein Bein verbeißt, dann gibst du ihn halt mit deinem Degen einem mit. Das ist ja nicht irgendwie ein Mopsstreuner, sondern irgendwie wahrscheinlich irgendein Bluthund. Wahrscheinlich noch halb orkisch, also von dem her, klar, weg damit. Also,
und ich das darf der Rondra-Geweihte genauer halt ausgeführt.
Ja, ich weiß, das ist also Oscar, der Charakter von Oscar und mein Charakter würden wahrscheinlich in einer, ist jetzt lächerlich, aber in einer echten DSA-Welt würde man sich wahrscheinlich einmal begegnen. Ich würde ihm einen Zauber an den Kopf werfen, sagen, verpiss dich. Und dann wären wir nie wieder sozusagen gemeinsam gesehen worden. Aber genau dieser Konflikt, den wir immer wieder austragen, ich glaube, der trägt auch ein bisschen so zu den Amüsements bei. Also ich zumindest finde es sehr lustig.
Auf jeden Fall so. Das Interessante war ja, dass Heiko hat ja die Story so gebaut, dass wir einen Grund haben, alle zusammen zu sein als Gruppe. Weil, wie du sagst, eigentlich würdet ihr beide voneinander wegrennen und euch nicht mehr im Arsch angucken. Aber da Heiko das mit euch da in diesen Konflikt geworfen hat mit der Anklage Babymörder, Prinzessinnenmörder, hängen wir eben alle mit drin, ne?
Genau, das,
und
das
so war im Grunde den auch, Grund. Und das ist halt toll.
Das war im Grunde auch die große Herausforderung an der ganzen Entwicklung der Story, eine Ausgangssituation zu schaffen, dass es im Grunde total egal war, welche Helden ihr euch ausdenkt, ihr müsst zusammenspielen. Ne? Und dass ihr jetzt aber ausgerechnet dann natürlich zwei solche Extreme wählt, war natürlich dann heftig, aber letzten Endes habt ihr ja dadurch keine andere Wahl, als zusammenzuarbeiten, weil ihr beide quasi an ein Schicksal geknüpft seid, mehr oder weniger, also beziehungsweise eure Helden. Zu dem Thema, ne, dass man sich vielleicht absprechen sollte, was zusammenpasst oder nicht, musste ich heute lachen, denn ich habe was im Regelbuch tatsächlich gelesen. Ohne Scheiß, ich zitiere das mal. Da steht nämlich auf Seite 385, außerdem solltet ihr rechtzeitig abklären, welche Helden ihr spielen wollt. So mögen eure Spielcharaktere vielleicht zum Abenteuer passen, aber sie könnten untereinander für Probleme sorgen. Ein Prajot und ein Schwarzmagier haben sehr unterschiedliche Ansichten, was nicht selten darin endet, dass sie sich gegenseitig ausschalten wollen.
Sehr geil. Ja, super. Aber er ist ja zum Glück Rondra und kein Prajot. Also
ja, ja. Gut, aber es ist nah dran und dachte ich schon so, ja sehr witzig. In die Richtung geht es sehr gut. Ja.
Also ich kann es gerade nur von meiner Online-Runde berichten. Ich habe ja ein Graumal gespielt aus Andergast, also der Antinostrianier. Und wir haben Schwertgesellen gehabt. Und die haben sich immer gekappelt, ein ganzes Jahr lang. Und dann habe ich jetzt meinen Charakter auch auf einen Schwarzmagier, aber aus Fasar gewechselt, also auch ein Beherrschungsmagier, und am Schluss waren sich die beiden Helden doch in den Arm gelegen, weint, und ja, er ist dann von dann gezogen, der liebe Argos. Also selbst das macht das aus. Wir haben uns in jedem Abenteuer gekabbelt, weil die zwei einfach nicht miteinander konnten. Und so eine brüderliche Liebe entwickelt haben, so ein bisschen, also so eine Hassliebe. Und das war dann super schön, dann sozusagen dieses letzte Abenteuer zusammen zu spielen und dann sozusagen zu gehen, da war schon, ja, ich bin ja eine Online-Gruppe, haben wir uns jetzt nicht in die Augen gucken können, aber da war schon ein bisschen Emotion dabei, muss ich sagen.
Pipi in den Augen.
Richtig.
Ja, nee, also das sind ja auch so schöne Sachen, wenn man sich davor drauf einigt, einfach, also man weiß ja, dass man hier und da aneinander gerät, aber wenn man das halt rollenspieltechnisch auch so ausspielt, und ich finde, Oscar macht es halt auch sehr gut, dann ist es doch klasse. Also es kann ja auch sein, dass man nach einem Abenteuer sagt, okay, das Abenteuer ist vorbei, das passt halt wirklich nicht mehr, dann spielt halt irgendjemand was anderes, und dann ist es auch gut. Also ich finde es jetzt so, wie es läuft, einfach nur lustig.
Ich denke ja auch, weil du spielst ja kein Bobberat-Schwarzmagier, der die Höllenqualen über die Welt bringt, sondern du spielst halt...
Na gut, da wollen wir jetzt mal nicht spoilern, ne?
Weil wenn du aus Lowang kommst und du bist ja bei Puschinske in die Lehre gegangen, das ist ja durchaus, dass du ja im Endeffekt ein angesehener Schwarzmagier bist. Also es gibt ja mit Fasar gibt es ja auch so einen gewissen Konflikt, aber auch da sind ja die Beherrschungsmagier einer der beliebtesten Schwarzmagier, die es gibt, da sie ja wirklich in Verhören gut eingesetzt werden können. Das heißt, es ist ja nicht irgendwie ein Bobberatianer oder sonstige Sachen, wo du halt wirklich theoretisch in den meisten Abenteuern nicht spielen kannst, weil sie einfach ja nirgendwo gern gesehen sind. Also daher
ja, also geht das alles. Ist halt die Leute, die sich halt nicht mit DSA oder mit der Geschichte so auskennen, die denken halt immer, oh, Schwarzmagier, oh, das ist ja der ist hier der übelste Bösewicht, aber es ist ja quasi in DSA eher so geregelt, dass schwarzmagisch einfach nur bedeutet, man ist halt offen allem gegenüber. So, klar, man hat halt auch die schwarzen Schafe dabei, aber es bedeutet letztendlich nur, dass man halt nichts gegenüber verschlossen bleibt, und wenn man halt die Sachen für seinen eigenen Vorteil nutzt, dann ist es ja nichts Verwerfliches.
Das ist eigentlich der modernste Ansatz in Aventurien gegenüber Zauberern.
Genau, ich bin ein moderner Magier. So kann man das so sehr schön beschreiben.
Na klar.
Wir reden uns das gerne ein, die Schwarzmagier spielen, ne? Diese Extremisten-Bandstrahle und sowas, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben.
Nee, sowas ist kacke.
Genau, wenn wir jetzt ein bisschen über DSA sprechen, wie seid ihr eigentlich zu DSA gekommen? Oder bei welcher Version, besser gesagt?
Ich mach's bei mir ganz kurz. DSA, ja, erste oder zweite Edition, also wirklich noch das ganz, ganz alte, über meinen Bruder, ein Klassenkamerad von ihm, den sein Papa, also über drei Ecken quasi, der hat eine DSA-Runde geleitet, und ich bin da zum ersten Mal mitgegangen und war sofort verliebt. Ja, da war ich 14, also ist schon, oder 12, also ist schon echt lange her, 25 Jahre.
Ja, ich meine auch, ich war 12, das ist dann noch ein bisschen länger her. Und seitdem, dann hab ich ja Live-Rollenspiel gemacht, 10 Jahre, und danach lange nichts jetzt, und durch Heiko jetzt wieder DSA oder kurz vorher D&D haben wir eine Gruppe mit Heiko gemacht.
Pfui!
Pfui, pfui, pfui! Und jetzt wieder DSA, ne? Aber deswegen, ich muss mich da auch immer noch reinfuchsen, und habe ich irgendwo in so einem Kommentar mal unter einem unserer Videos geschrieben, bin ich ja der Spielertyp, dem Regeln völlig wurscht sind, Hauptsache es macht Spaß, und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann muss es mir halt einer sagen oder ich muss fragen. Ich habe mir zwar auch das Regelbuch durchgelesen, weitestgehend, und auch noch ein paar andere in Almanach und so reingeguckt, aber ich bin überhaupt nicht regelversessen. Für mich steht Spielspaß im Vordergrund, war auch beim Live-Rollenspiel so, da hast du auch 1000 Regelwerke mit Punkten und so weiter, und ich habe immer nur du kannst, was du kannst gespielt, also was du darstellen kannst. Wenn du sagst, du kannst fliegen und du kannst es halt nicht, ja, dann Pech gehabt. Deswegen ist Magie da auch immer ein bisschen schwierig. Ne?
Einmal schon.
Ja, dann mach mal, ne? Und so halte ich es mit DSA eigentlich auch. Also, was mir einfällt, versuche ich. Und wenn Heiko nichts dagegen sagt, dann passt das dann schon.
Genau, Heiko?
Ja.
Was hast du angefangen?
Bei mir ist das ein bisschen arg anders gelaufen als bei dem Rest von euch, denn meine erste Berührung mit DSA war damals in den 90ern mit diesem Brettspiel Dorf des Grauens, das du dir, Tim, ja erst vor kurzem zugelegt hast, habe ich auf Instagram gesehen.
Ja, genau.
So gesehen, eigentlich, wenn man das mal mit anderen Klassikern wie HeroQuest vergleicht oder so, war Dorf des Grauens eher ein billiger, schlechter Abklatsch. Ich fand das damals natürlich cool, so als kleiner Junge, und ich dachte damals immer, genau das wäre das schwarze Auge. Also dieses ganze.
Du warst bitte enttäuscht.
Naja, also so gesehen, ja, in dem Moment schon, weil HeroQuest war geiler vom Brettspiel her, Und dieses ganze Pen and Paper und so, das kannte ich gar nicht. Ich dachte gar nicht, dass da noch eine Riesenwelt dahinter hängt. Das war mir gar nicht bewusst, weil damals noch ohne Internet war das auch nicht so leicht, das alles irgendwo herauszufinden. Und so dachte ich bestimmt 15, 20 Jahre lang meines Lebens, dass das schwarze Auge ist dieses Brettspiel.
Das ist eigentlich ziemlich alt.
Ja, total. Und erst als ich dann mit D&D angefangen habe, vor ein paar Jahren, dachte ich irgendwann so, ah, ist doch nervig, was gibt's denn in Deutschland, was spielt man denn in Deutschland? Und dann fand ich das schwarze Auge und dachte so, hä, aber das ist doch ein Brettspiel? Ach nein, da ist ja noch mehr. Und dadurch bin ich überhaupt erst mit der 5. Edition dann zu das schwarze Auge, zu dem echten das schwarze Auge überhaupt gekommen.
Da bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige DSA 5 Einsteiger bin. Ja, aber das Schöne bei diesem Brettspiel war ja, ich habe mich ein bisschen erkundig gemacht, das war in Amerika, also es war nie ein DSA-Brettspiel, sondern die haben das einfach mit, also ich habe ja letztes Mal schon, ich glaube vorletzten Podcast schon die Diskussion geführt, dass Ulysses ja gar nicht so die schlimme, machtbesessene Firma ist, die nur Geld verdienen will, sondern das war Schmidt-Spiele, also die ursprünglich DSA erfunden haben, wo DSA erstmal ein Rip-Off war von D&D, die gesagt haben so, ja, wir müssen 51% Unterschied zu D&D machen. Ja, hier Kiesow und Alpers und so, macht das mal. Und der Fuchs kommt da mit und der macht das. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwie gefühlt in den 3 Nachmittagen und wahrscheinlich den ein oder anderen nicht legalen Mittel DSA erfunden. Das erzählen sie auch dann in mehreren Biografien und Sachen, erzählen sie das ja auch so. Mhm. Und dann Schmidt-Spieler hat einfach dieses amerikanische Spiel gesehen, dachte sich so, naja, wie wolltest du eigentlich mal so ein Brettspiel machen? Ja, wir nehmen das und tun dann einfach DSA drüber schreiben. Also selbst die ersten Anleitungen waren nicht so. Das Süße war, da waren immer so 2 Werbeseiten noch dabei. Ja, du kannst in die Welt von Aventurien tiefer eintauchen. Hier, kauf das und das. Also sehr spannend, aber auch süß gemacht. Also ich habe mir diese Burg des Schreckens zuerst gekauft. Und zum Beispiel auch in Deutschland ist das total komisch. Die Burg des Schreckens, was bei uns als erstes rausgekommen ist, war der 3. Teil in der USA. Und die wurden immer größer und die Boxen im Deutschen wurden immer kleiner. Das hat mit Burg des Schreckens angefangen. das Dorf des Grauens und dann, glaube ich, das Tal des Drachen, was ich jetzt noch irgendwie suche. Ist halt so eine mini-kleine Box mit kaum was drin. Es war ganz spannend anzusehen, dass sie eigentlich in den 90ern, da war so Sellout der Marke und heute regt man sich über Spielkartensets auf und warum da Ulysses so viel Geld macht. Und ich denke mir die ganze Zeit so, also ohne meine Spielkarten, ich war ja auf dem KRK, hätte ich für meinen Schwarzmagier nicht mein Deck dabei gehabt, wo alle Zaubersprüche mal draufstehen, dann hätte ich hier wahrscheinlich mit einem 2. Koffer anreisen müssen für die 16 Regelwerke. Also,
ja.
Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt bei DSA 5, ich sag mal nicht, na, nervt ist übertrieben, aber dadurch, dass ich halt früher DSA gespielt habe, wo das Spiel noch sehr, sehr, ich sag mal, simpel gestrickt war, da ging es halt zu 95% um das Rollenspiel und 5% waren die Regeln. Ja, also es gab keine Qualitätsstufen, es gab diesen ganzen, hier ist eine Fackel, hier kann ich gut schießen, da ist aber dunkel, sowas gab es alles nicht. Sondern du hattest 6 Werte und 6 Ängste, ein paar Talente und los ging's. Und mir sind jetzt bei meiner Charaktererstellung immer mal wieder ein paar Fehler unterlaufen, weil es gibt, ich weiß gar nicht, du hast gesagt 16 Regelwerke, ich weiß nicht, wie viele es
sind. Gefühlt, aber mehr als 10.
Es ist halt wirklich so, dass alleine für die Magie gibt es 3 oder 4 verschiedene Bücher und wenn man das wirklich richtig machen will, muss man da querlesen. Also mit einem Buch kann man gar nicht loslegen, sondern du brauchst halt alle Bücher und es ist so komplex geworden, dass ich an einigen Stellen halt sage, ein bisschen einfacher würde das Spiel jetzt nicht schlechter machen. Ja
da sage ich aber zum Beispiel, wäre mir wurscht. Ich sage, wenn mir das zu kompliziert wird, dann lasse ich einfach irgendwas weg und bin da einfach frei. Und wenn es in der Gruppe okay ist, dann ist es gut. Wir müssen natürlich jetzt mit unserem Gasthaus ein bisschen aufpassen, dass wir auch die Regeln möglichst einhalten und nicht völlig frei ein anderes System plötzlich spielen. Das wird ja auch DSA von uns erwartet. Aber dafür habe ich ja dann euch.
Ja, da braucht ihr euch keine so viel Angst machen. Ich habe in der letzten Episode mit Alex gesprochen, also der sozusagen die Regel macht bei Ulysses. Und er selber gesagt, er nutzt viele Regeln, die er selber geschrieben hat, gar nicht. Weil man eben sagt, man hat das Grundregelwerk und das ist immer noch das, was im Endeffekt zählt. Und da steht ja auch drin, ihr könnt das modifizieren, wie ihr wollt. Mhm. Und auch die Fokusregeln, das Problem ist, glaube ich, warum das jetzt auch so groß war und warum wir jetzt schon 3 Magiebände haben, liegt einfach daran, das habe ich ihn auch gefragt, Das Problem ist, du schleppst halt sehr viel Unrat mit. Also mit DSA 3 fing es halt an, DSA 4 war dann der komplette Overload mit Büchern und hier noch und ein Quellenband und wie sieht die Magierschule denn in Fasar aus? Hier ist ein Lageplan und hier ist der Stundenplan, was lernen die? Also man hat das sehr, sehr kleinschichtig gemacht. Ich habe ja auch diese Kaiser-Retro-Box gekauft, also DSA 1 sozusagen wieder aufgelegt. Und natürlich ist das einsteigerfreundlicher und ich würde auch DSA 1 eher mit meiner Frau spielen als DSA 5. Deswegen freue ich mich jetzt, dass diese Einsteigerbox kommt mit vereinfachten Regeln und vereinfachten Charakterbögen. Weil, glaube ich, der Einstieg sehr schwer war. Also für mich war das eine Katastrophe vor einem Jahr. Ich bin in eine Gruppe reingekommen, wo die Leute gefühlt schon Jahre bis Jahrzehnte DSA spielen. Und ich habe halt Magier in WoW gespielt. Und dann hat man halt gegen den Schwarzbären gekämpft. Und ich so, ja, den killen wir jetzt weg, den Schwarzbären, kein Problem. Nein, wir töten ihn nicht, Tim. Okay, ich habe noch meinen Schleifstein hier für das Schwert, oder? Ja, also, okay, dann schleife ich das Schwert mal über den Bären, bis er mich angreift.
Also es ist halt wirklich auch so, dass bei diesem DSA 5, es hat manchmal so ein bisschen was von Tabletop, wenn ich es jetzt mal vergleichen darf. Also der Kampf von DSA 5 ist ja heutzutage, ich kämpfe jetzt zum Glück nicht, ich mache ja nur meine Zauber, da ist es noch recht einfach. Aber da hast du dann deine Werte, dann hast du den Attackewert, den Paradewert, die Waffen haben nochmal Boni und Abzüge, dann ist es dunkel, dann hast du dich bewegt, dann ist es beengt, deine Waffe ist aber nur mittellang, deshalb hat für dich die Beengung keinen Unterschied, aber die Waffe des Gegners ist lang, deshalb hast du einen Abzug auf deine Attacke, weil deine Waffe ist nur mittellang. Und man hat halt quasi so 5-6 Tabellen, auf die man quasi gucken muss, um dann letztendlich herauszufinden, was man würfeln muss, um zu treffen. Ja, da denke ich mir halt, das ist sehr realistisch und wenn man erstmal sich dran gewöhnt hat, ist es auch nicht schlimm. Aber ich fand es früher quasi auch durchaus gut genug zu sagen, so, ich habe Angriff 12, du hast Parade 10, let's go.
Ja? Genau, so spiele ich immer noch.
Also den Waffen, es gab damals ja auch so einen Waffenvergleichswert, nannte sich das, wo quasi jede Waffe seinen eigenen Wert hatte, aber den hat man quasi nicht benutzt, sondern es war so ein Meisterentscheid, wenn ich mit einem Dolch ein Schwert parieren wollte, dann hat der Meister halt gesagt, jo komm, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee so, ne, weil parier mal einen Zweihand-Axthieb mit einem Dolch, da passiert wahrscheinlich nicht so viel, außer dass dir die Hand abfällt. Aber für all das gibt es jetzt halt mittlerweile Regeln, was ich glaube ganz cool ist, für die Leute, die es haben wollen, soll es ja diese Regeln geben und man selbst muss halt entscheiden, was für einen selbst cool ist, aber in meiner perfekten DSA-Welt muss man echt aufpassen, dass man es nicht zu kompliziert und zu komplex macht. Und ich hoffe, wir haben da einen ganz guten Weg für uns erstmal gefunden.
Ja, die Ironie an der ganzen Geschichte ist ja, ohne dass ich je irgendein Buch von DSA 4 gelesen habe, nach allem, was ich so mitkriege, wenn ich in Foren unterwegs bin oder so das Regelwerk durchschaue, habe ich das Gefühl, dass DSA 4 wohl viel, viel komplexer war, als es DSA 5 ist. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier in einem Podcast und unterhalten uns darüber, wie komplex DSA 5 ist. Ne, das finde ich schon etwas ironisch. Wenn ich das jetzt mal mit Dungeons & Dragons vergleiche, was ja wiederum, sag ich mal, versucht, in die andere Richtung zu gehen, dass es sagt, wir vereinfachen das so extrem, dass wirklich nur noch so ein paar Basiswerte übrig bleiben, auf die man dann würfelt, damit wirklich auch jeder sich das merken kann, das hat natürlich den Vorteil, dass die Kämpfe und alles sehr, sehr easy abgehandelt werden können. Aber ich merke das gerade in einer Runde, in der ich jetzt über ein Jahr spiele, D&D. Man kommt als Spieler dann relativ schnell auch an Grenzen. Einfach so Grenzen, die dann nicht mehr möglich sind, wo du dich weiterentwickeln kannst oder wo du was Neues machen kannst. Ich meine, du hast dann, also ich habe jetzt in dem Fall ein Jahr lang einen Druide gespielt und irgendwann ist dann so, denkst du, ja, okay, ich würde ja gerne noch das und das machen. Gibt's keine Regeln für, kann ich nicht. Oder das und das, nee, gibt's auch nicht. Gibt nur 3 verschiedene Arten, wie du den Druiden spielen kannst und fertig aus. Während in DSA, und ich kann nur für DSA 5 sprechen, finde ich das ja so faszinierend, dass du dir Charaktere bauen kannst und ausdenken kannst und dann gibt es das und dann gibt man dir das noch an die Hand und hier und da. Das ist so komplex, dass man, ich glaube, DSA 5 kann man einfach 10 Jahre spielen und man hat immer noch irgendwas Neues, was man mit seinem Charakter machen kann, was man noch nicht gemacht hat oder so.
Ja, das ist halt der große Vorteil von ich kenne das Wort nicht, Komplexibilität? Komplexität?
Zu komplex ist Komplexität, Wort, ne?
Komplexität. Genau, das ist ja das Schöne an Komplexität, dass die Möglichkeiten, die sich dir bieten, sind natürlich sehr mannigfaltig. aber man darf sich, man muss halt für sich selbst und seine eigene Spielgruppe halt den Weg finden, dass man sich nicht in Regelpauken verliert, sondern dass man halt ein smoothes Gameplay hat, wo aber jeder, der möchte, sich in der Komplexität gerne verlieren darf. Kann man das so sagen?
Schön gesagt, sehr schön gesagt.
Ja, ich glaube, das liegt einfach auch an dem Regelsystem, was dir gefällt. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin DSA ein bisschen fremdgegangen, habe mir jetzt zwei Shadowrun-Bücher und zwei Fate-Bücher gekauft. Und Fate ist halt einfach nur Würfeln. Also da machst du gar nicht viel. Das ist, glaube ich, ein sehr einfaches System, aber ich würde einfach so ein bisschen vergleiche immer DSA ein bisschen mit einem Fünf-Gänge-Menü, wo du dir halt für Zeit nehmen musst. Du weißt, wenn du zum Fünf-Gänge-Menü gehen musst, was du machen musst und was du nicht machen musst und was du achten musst. Und bei einem Cheeseburger bei Mc's weißt du halt auch ganz genau, was dich erwartet. Das ist aber in beiden Situationen, je nachdem, was du gerade bevorzugst, nicht schlechter oder besser. Und so sehe ich halt DSA auch, dass du bei DSA kannst du halt gefühlt alles machen. Ich habe jetzt schon ein paar Runden so viel erlebt, irgendwie. Ich habe mit einem Händler gespielt, der sich am Schluss als ein Fexgeweihter rausgestellt hat, der dann irgendwie das komplette Abenteuer gesprengt hat, bis zu irgendwie einer Prostituierten, die sich am Schluss als eine Streunerin rausgestellt hat, die halt irgendwie alles weggeklaut hat, inklusive den Hosen des jeweiligen Endbosses. Also,
ja, da geht halt einiges. DSA bietet halt Möglichkeiten ohne Ende, wenn man möchte, das stimmt.
Und ich glaube, ihr habt einen ganz guten Weg gefunden, die Hausregeln sozusagen auch festzulegen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich habe zum Beispiel jetzt im KK mit Leuten gespielt und daran sieht man, dass DSA 5 durchaus Sachen richtig macht. Jeder kann ja selber festlegen für seinen Charakter, mit welchen Regeln er spielt, weil das im Gruppenkonsens ist. Und wir hatten zum Beispiel jemanden dabei, eine Wildnisgeweihte, Fenrir-Geweihte, ich weiß es auch nicht, irgendein spezieller Gott. Kannte ich auch nicht, aber das ist halt ein Wildnisgott und die hat halt mit Fokus Regel 3 gespielt. Das heißt, sie hat jede Fußspur ausgewürfelt, sie hat jeden Pfeilschuss ausgewürfelt und hat dann auch das Häuten ausgewürfelt.
Okay.
Dann hat halt mal das Jagen statt, ja, ich gehe mal schnell jagen, ich tue eine Wildniskunde-Probe werfen, hat halt mal 15 Minuten gedauert. Aber das war interessant anzusehen. Aber in der Gruppe, wo das die ganze Zeit kommen würde, wo wir auf Fokus Regel 3 spielen würden, brauchen wir halt für ein Abenteuer ein Jahr.
Ja.
Es gab auch Magier, die haben dann gezeichnet, wie sie ihren Zauberspruch machen oder wie sie Sachen analysieren. Das gibt es alles und das mag schön sein, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der mit Fokusregeln überhaupt nicht spielt, sondern auch sehr viel Rollenspiel einfach macht.
Also ich finde, aus Sicht des Meisters jetzt mal gesprochen, mir helfen tatsächlich die ein oder anderen Fokusregeln, die in den Büchern vorgestellt werden, weil ich dann einfach ganz schnell nachschlagen kann, okay, wie machen wir jetzt eine Loyalitätsprobe, wenn Lysander jetzt sein Äffchen da bekommen möchte? Oder wie machen wir das, wenn jetzt meinetwegen Arlekin irgendeinen Zauber oder ein Buch lesen will und lernen will? Und solche Geschichten, da hilft mir das natürlich schon, wenn ich sagen kann, ja, da gibt's schon eine Regel für, brauche ich mir nicht erst Gedanken drüber machen, kurz gelesen, fertig, aus. Ne? Also in unserer Runde, ich glaube, ihr als Spieler merkt gar nicht so sehr, wie oft wir eigentlich irgendwelche Fokusregeln benutzen, weil ich streue die einfach rein, wir handeln das kurz ab und fertig. Ne? Und dadurch ist es aber toll, dass es das schon gibt, wenn man will.
Ja, habe ich nicht mitbekommen. Ist so toll, dass es das gibt.
Ich dachte, wir spielen ohne sowas.
Ah, ja, siehst du.
Ja, das sagt er uns, Florian. Ne?
Wenn wir mal ein bisschen auf euer Abenteuer jetzt auch mal ein bisschen reinkommen. Wie habt ihr eigentlich die Idee gehabt? Weil bei euch fand ich ja, deswegen bin ich auch wirklich Fan der ersten Stunde, ich habe ja mir auch ein paar Kritiken eingefangen, weil ich so ein bisschen das YouTube-DSA, wie ich es gerne nenne, so ein bisschen kritisiere. Also ich finde zum Beispiel, es gibt wahnsinnig gute YouTuber, die wahnsinnig viel Sachen rüberbringen, aber es scheitert halt dann an sehr schlechten Webcam, schlechter Beleuchtung, komischen Audioproblemen, und das ist ja bei eurem Projekt, finde ich, das einer der herausragendsten Dinge, zumindest für mich, der sich jetzt mit der YouTube-DSA-Szene betrifft. Ihr stecht ja da extrem heraus.
Ja, durch immer funktionierende Technik.
Florian, du lachst da, aber ich finde zum Beispiel die Idee mit eurer Webcam, dass sie einfach von dir 6 Bilder machen und die anzeigen. Ich hab mich im ersten Podcast, in der ersten Folge bepisst vor Lachen, oder in der zweiten, wo das vorgekommen ist. Ich fand das eine mega gute Idee. Andere hätten es einfach schwarz geblendet und ihr kommt auf solche Ideen. Das heißt, ihr geht auch mit solchen Bugs um. Aber auch wie viel, ihr hättet auch einfach sagen können, ja, wisst ihr was, wir machen hier irgendwie 3 Handys auf, machen da irgendwie ein Google-Meeting und dann ist in Ordnung. Aber ihr habt euch die Arbeit gemacht. Und unter anderem ist heute Oskar auch nicht da, weil er, ich habe mir erzählt, da gerade noch am Schneiden ist. Also das ist ja auch nichts Einfaches, was ihr da gerade macht.
Also ich würde das ganz gerne mal ganz kurz fassen. Es gibt da zwei Gründe für, warum wir das so machen. Der eine heißt Heiko und der andere heißt Oskar. Florian und ich, wir sitzen eigentlich nur da und das darf ich, glaube ich, ruhig sagen. Also Heiko und Oskar sind so unsere beiden Perfektionisten, die legen so viel Herzblut in die Sache und der Schnitt und wie lange die an den Bildern sitzen und das muss geklärt werden und hier und das brauchen wir und Kamera hier und Kamera da und letztendlich sind das beides, würde ich sagen, so Florian ist unser Schauspieler, der echt coole Sachen macht, Heiko ist unser Planer und Perfektionist und Oskar ist halt echt auch ein Schneider Weltmeister.
Und Nico bringt den Fame rein,
und
ja.
Und ich weiß gar nicht, ich bin halt da so irgendwie, ne?
Aber du spielst den Magier.
Und die Bösen. Genau.
Nee, also ganz ehrlich, aus meiner Sicht sind es Heiko und Oskar, die beide da so viel Zeit und Energie reinstecken, was ich auch gar nicht könnte irgendwie. Aber die beiden, denen gehört da echt das ganze Lob, weil die stecken da die ganze Energie und Herzblut rein, glaube ich.
Ja. Ja, das würde ich auch unterschreiben.
Danke.
Wieso machst du das? Heiko, warum machst du das? Du hättest es hier auch einfach machen können. Warum habt ihr das dann so gemacht? Das war ja auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstig war, 4 GoPros oder sowas zu besorgen oder irgendwo aus dem Fundus zu finden. Die ganze Verkabelung, ich gehe davon aus, ich weiß nicht, bei wem ihr aufnimmt, aber ich glaube auch nicht, dass die jeweilige Frau an eurer Seite das so erlaubt, dass das irgendwie eine Woche auf dem Küchentisch bleibt oder so. Also daher ist es ja recht viel Arbeit.
Ja, also ich sag mal so, eines der Sachen, die man so mitmacht, wenn man in der Medienbranche arbeitet, so vor allen Dingen auf der technischen Seite, wie es Oskar und ich tun, dann ist es fast schon eine Berufskrankheit, dass man natürlich auch Technik zu Hause einfach hat, ne? Deswegen hatte ich eigentlich schon den Großteil des Equipments, mit dem wir drehen, hatte ich schon privat einfach zu Hause, weil man es halt hat. Ne? Wer kennt das nicht?
Ich zum Beispiel.
Ja, also ich habe nur so eine Kabelkiste als Informatik. Ich habe keine teuren Webcams hier stehen.
Wie, ihr habt da keinen Audiorekorder für 4 Spuren zu Hause? Ja.
Ja.
Ja, und sonst geht es mir eigentlich, oder ging es mir so ähnlich wie dir, Tim. Ich gucke ja sehr gern auch Let's Plays. Und natürlich auch, weil ich ja auch D&D-Spieler, habe ich auch viel amerikanische D&D-Let's Plays geguckt. Und dann suche ich im Internet nach deutschen DSA-Let's Plays und finde leider nichts, was mit den Amerikanern auch irgendwie mithalten kann. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, ein sehr krasses Beispiel, weil die Amerikaner, die gehen einfach so krass ab in Sachen D&D. Und ich fand das so schade, weil es gibt eigentlich sehr gute DSA-Gruppen im Internet. Und das ist dann so schade, wenn die Gruppe so spannend ist und man will reinkommen ins Abenteuer, die Geschichte ist super ausgedacht und dann kratzt das Mikrofon und dann fehlt eine Verbindung und dann kommt mal so eine Passage, wo irgendwie nur so ein bisschen Smalltalk betrieben wird, weil da einer sich wieder einloggen muss oder so und du denkst so, ah schade Leute, schneidet es doch einfach raus oder investiert doch mal 50 Euro in ein schönes Mikrofon und dann liebe ich euch. Ne? Und das ist so. Und ich dachte so, ach Mensch, schade, weil ihr macht euch ja auch die Mühe für so eine schöne Story und das Ganze atmosphärisch rüberzubringen. Und da fehlte mir irgendwas. Und da habe ich gedacht, ja gut, wenn es mir fehlt, na, dann mache ich es halt selber. Ne? Und dadurch, witzigerweise gab es dann parallel mal den Moment, dass als ich auch in der Firma gearbeitet habe, wo Nico und Oskar arbeiten, dass wir eigentlich vorhatten, dort ein Projekt zu starten. Ich glaube, es war auch DSA damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon über ein Jahr her mittlerweile. Und
ja, war DSA. Ne,
und damals hatte ich quasi schon angefangen, den Plot zu schreiben. Leider ist dieses Projekt dann nicht zustande gekommen, weil das wäre natürlich noch mal eine Stufe krasser geworden. Aber dann hatte ich zu Hause halt noch so einen Plot rumliegen. Und sowieso die Idee, Mensch, eigentlich wollte ich doch mit euch spielen und es fehlt noch was im Internet, so was auf einer geilen, guten Qualität ist. Und ja, wenn wir alles da haben, warum machen wir es nicht? Und so ist dann eins zum anderen gekommen im Grunde. Ne?
Ja, das war super. Und vor allem, was man, also ich lasse die Ausrede aber nicht gelten, ja, die Amerikaner, die sind da so groß und so. Die Amerikaner haben auch angefangen. Und das ist ja das, wo ihr jetzt, wo aus meiner Sicht, wo ihr auch sozusagen diesen unique Selling Point habt, ist einfach, dass ihr die Qualität reinbringt und auch Leute an den Tisch bringt, sozusagen auch an den Gasthof bringt, der das nicht anguckt. Weil zum Beispiel, ich habe mir sehr schwer getan. Ich bin halt auch so ein bisschen über Pen & Paper, natürlich auch über Rocket Beans reingekommen, die es ja auch größer aufziehen, die ja leider ihr eigenes Regelwerk machen. Und daran sieht man auch, die Rollenspiel, ja, sag ich mal, die Rollenspielreichweite ist ja gar nicht mal so klein. Also sie haben ihr Tiers, ich habe ja hier das auch im Regal stehen, haben die innerhalb von einer halben Stunde haben die 5000 Stück verkauft. Und ich habe ja auch mit Ulysses darüber gesprochen und Ulysses schafft das nicht. Also die Crowdfundings, die über einen Monat gehen, sind zum Teil weniger aus sowas wie Wege der Vereinigungen, die halt, sag ich mal, auch einen größeren Impact hatten, die schon, aber so ein normales Regelbuch geht es nicht 100.000 Mal über den Ladentisch. Und die Beans schaffen es halt mit einem Job, den kaum jemand erreicht gefühlt, die Dinger loszukriegen und sofort ausverkauft zu machen. Ich wüsste nicht, was passiert wäre, hätten sie das wirklich größer aufgezogen, hätten das bei Amazon rausgehaut. Glaube ich, hätten die ihre 10 bis 20, vielleicht sogar 30.000 Exemplare auf den Markt gekriegt. Und ich glaube gar nicht, dass die Rollenspielszene so klein ist. Also die Thematik ist, du musst die richtigen Leute finden. Du hast jetzt mit Florian ja schon jemand, der, sage ich jetzt mal, nicht komplett unbekannt ist, der auch Schauspieler ist. In Amerika haben sie halt, glaube ich, Vin Diesel habe ich letztes Mal gesehen oder Felicia Day macht das ja auch. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, weil die Generation der Spieler ist ja jetzt in unserem Alter so 30 bis 40. Das heißt, da, glaube ich, kann was kommen. Nur ich habe ja gerade auch so ein bisschen, ja, Beef möchte ich nicht sagen, aber es gibt jetzt auch dieses Pen and Paper Tube, wo ich erst reingekommen bin und gedacht habe, hey, super, sowas wie Mediakraft nur für Pen and Paper. Cool, wir professionell ist die ganze Szene. Und jetzt stellt sich heraus, okay, das ist mehr ein Projekt unter Freunden, ähnlich wie die Orkenspalter jetzt mit Steff und so arbeiten, also einfach sozusagen eine familiäre Gruppe, wo ich halt auch gesagt habe, ah Mist, das ist eine Chance, die wir vertun. Mhm. Weil natürlich, wenn es irgendwie heute, kann man noch mit dem Philipp Neitzel direkt sprechen, habt ihr ja auch gemacht, gehe ich davon aus, ja. Das geht, wenn der Philipp aber irgendwann mal 10.000 Anfragen oder 1.000 oder nur 100 am Tag kriegt, dann ist der Mann zu, dann ist das nicht mehr so familiär wie heute, dass man hingehen kann, Philipp, ich bräuchte mal schnell Rezessionsbuch 1 oder 2. Dahergehend würde ich halt schon das befürworten, dass sich die Pen & Paper-Szene einfach ein bisschen professionalisiert.
Ja, absolut. Also die Szene kann ja nur davon profitieren, wenn wir gemeinsam wachsen als Projekte. Ne? Ich finde es ja auch wunderbar, dass du so einen Podcast machst, weil das ja auch wieder ein Kanal ist, der hilft, unser gemeinsames Hobby weiter voranzubringen und dass wir uns austauschen können. Und so, ne? Das ist ja auch eine Form von Professionalisierung sozusagen.
Ne? Genau, das wird halt nur sehr ungern gesehen, was ich natürlich auch verstehen kann, was natürlich auch ein Hobby ist für viele, wo einfach so ein Herzblut dranhängt, wo es viele Angst haben, dass man da Sellout betreibt. Aus meiner Sicht ist es halt notwendig, um auch das Hobby zu schützen, weil Markus Plötzmann, der mich ja auf dem KHK-Interview geführt, ist einfach ein netter Mann, aber Geschäftssinn ist da jetzt nicht so viel dahinter, weil sie wollen halt das mit Herzblut machen, auch Alex hat ja in meinem Interview gesagt, die machen das aus Herzensliebe, aber daraus kannst du nicht langfristig eine Firma finanzieren, wir wollen nicht, dass DSA irgendwann, was weiß ich, an den chinesischen Investor geht oder sowas, mal ganz böse gesprochen, sondern wir wollen, dass das Hobby auch sich trägt und das trägt sich natürlich auch nur, wenn genügend Spieler da sind. Also man muss aufpassen, dass man das Spielersterben ja auffällt und was ich halt merke, und das hast du ja auch schon bestätigt, Heiko, ist ja das Thema, dass DSA 4.1 immer noch das meistgespielte DSA ist. Also auch, was ich auf Messen und auf Conventions mitkriege, ist das so. Auch in den Foren sind sehr viele DSA 4.1 Spieler. Das heißt, irgendwoher muss man ja die 5er Spieler kriegen und ich glaube, die kriegt man nur online.
Ja, absolut, ja. Und gerade weil man ja auch, wenn man jetzt einsteigen möchte mit dem Hobby, kannst du ja nur noch mit DSA 5 einsteigen. Ich habe mal versucht, eine Regionalspielhilfe von DSA 4 zu kriegen und sehe da so Preise von 200 Euro und mehr für ein Buch aufploppen. Und ich denke so, das macht es mir dann schon schwer, dann da einzusteigen, wenn ich jetzt sage, okay, die Hälfte der Community spielt DSA 4, warum nicht ich auch? Keine Chance.
Ne? Nee, es ist halt auch leider so. Und es wird halt auch nicht mehr nachgeprintet. Und viele der, zum Beispiel die G7 Bobberat-Kampagne, da spielen Leute schon seit 10 Jahren dran. Und da ist halt der Einstieg auch sehr schwer. Also auch mit dem Regelwerk, ich habe das ja selber probiert, aus meiner Sicht unmöglich, weil du einfach gefühlt Wege der X hast, Wege der Y, Wege der X. Du musst irgendwie 100 Bücher haben gefühlt. Und Und dann gibt es da noch die Regeln und dann spielt man danach. Deswegen finde ich, muss man halt DSA 5 an den Mann kriegen. Und das kriegt man, glaube ich, nur mit der jungen Generation. Und die ist ja durch Rocket Beans eigentlich schon sehr angefixt. Das muss man sie halt nur noch ernten, sozusagen.
Mhm. Ja, letztendlich heutzutage, also wenn man über die junge Generation spricht, geht halt, ich will jetzt nicht sagen, leider Gottes, alles nur noch über die Influencer. Aber es ist halt relativ, die Jugend von heute, so sage ich es jetzt mal, ist relativ einfach gestrickt. Wahrscheinlich war es schon immer, wahrscheinlich war ich es damals auch. Aber nimm einen berühmten Menschen, der irgendwas spielt und auf einmal finden es ganz viele Leute toll. Genau das ist das Phänomen, warum die Rocket Beans, sage ich mal, mit ihrem Pen und Paper so erfolgreich sind. Wenn jetzt irgendein x-beliebiger Billo dieses Spiel gespielt hätte, hätte es keinen Schwanz Darf ich das sagen?
Ja, es ist explizit der Podcast. Du darfst sagen, was du möchtest.
Hätte es kein Schwein interessiert. Ja? Genauso kann ich sagen, wenn das Gasthaus zum rollenden Würfel irgendwie 2-3 große Influencer dabei hätte, würde das auch viel besser laufen. Einfach, weil es den Leuten scheißegal ist. Wenn da ein berühmter Dude ist, dann finden die es cool. Also gerade die Jugend ist halt so. Als Erwachsener hat man vielleicht eine gefestigte Persönlichkeit, bla bla bla. Aber Jugendliche und junge Erwachsene sind halt so, nimm eine berühmte Person, die was vormacht und die klatschen in die Hände und machen es nach. Traurig, aber wahr. Und wenn du wirklich heutzutage einen neuen Markt oder die Jugend oder wie wir auch immer erschließen willst, dann kommst du in Zeiten des Internets nicht mehr um große Influencer drumherum.
Wobei bei DSA hat ja Pizmeet auch nicht geholfen. Ich habe ja gesehen, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber Pizmeet hat ja auch mal DSA gespielt. Aber halt sehr schwierig. Sache, aber sehr albern.
Einmal eine Sache spielen hilft halt nicht. Das ist halt, ich sag mal, in der Computerspielewelt, die ist natürlich noch mal viel, viel schneller und so weiter. Aber die Jugend ist natürlich auch nicht sehr langlebig, sage ich mal. Also man sieht das sehr schön an Computerspielen. Da kommt ein neues Computerspiel auf den Markt, alle Influencer spielen es, zeigen es auf Twitch, oh toll, die ganze Jugend kauft sich das Spiel. 3 Monate später spielen die Influencer ein anderes Spiel, bupp, ist das alte Spiel tot und die spielen alle nur noch das neue Spiel. So ist die Welt heutzutage. Und wenn du halt eine neue, ich sag mal, Spielerschaft erschließen willst, brauchst du Leute, die es bekannt machen und die müssen da eine Weile am Ball bleiben, sodass, wenn der Hype vorbei ist, genügend Leute übrig geblieben sind. So ist das mit der Jugend. Das ist vielleicht eine doofe Wahrheit, die nicht jeder hören will, aber so sind die Kids heutzutage, so ist die Welt heutzutage. Ich kriege das in meiner Arbeit halt wirklich täglich mit, dass es genau so funktioniert. Du hast ein neues Spiel, ein Shroud, ein Ninja, ein PewDiePie, wer auch immer, spielen dieses Spiel, spielen es alle. 2 Monate später kommt ein neues Spiel raus, spielen die das neue Spiel alle. Und letztendlich musst du nur lange genug am Ball bleiben und es cool genug verkaufen, damit eine kritische Masse übrig bleibt, die, obwohl die großen Leute weg sind, immer noch dieses Spiel spielen.
Ja, da sagst du ja sehr viel Richtiges. Also ich sehe das ja ähnlich. Du siehst ja bei Fortnite und Apex Legends und sowas jetzt gerade, was passiert.
Zeug.
Ich glaube, was vielleicht die Hoffnung ein bisschen von DSA sein kann, ist, dass jetzt die Leute, die, sag ich mal, in den 90er DSA gespielt haben, dann so eigene Kinder kriegen und es vielleicht so weitergeht.
Natürlich.
Das ist vielleicht die einzige Chance so ein bisschen. Ja.
Das ist natürlich eine Sache, aber damit erreichst du, glaube ich, heutzutage keine kritische Masse mehr. Ich weiß nicht, wie genau, ich bin kein Wirtschaftsexperte oder so, aber was ich halt mitkriege ist, kleine Läden und kleine Firmen sterben aus in der heutigen Welt. Also, mein Gott, das ist jetzt weit ausgeholt, aber wenn ich mal durch Einkaufszentren gehe und so, der kleine Tante-Emma-Laden ist tot, die kleinen Einkaufsläden sind tot, es gibt nur noch die großen Läden, die großen Ketten und so weiter und mit kleinen Mund-zu-Mund-Propaganda gehst du heutzutage einfach vor die Hunde.
Nee, du hast auch vollkommen recht. Man sieht es ja auch an den Comic-Läden etc. So, das gibt es heute auch nicht mehr. Comics gibt es im Hugendubel
und beim Saturn gefühlt. Als Kind bin ich in den Spielzeugladen gegangen. Wie viele Spielzeugläden gibt es heutzutage noch für Kinder?
Toys R Us ist doch gerade pleite, oder?
Das ist jetzt Smith-Toys. Ja.
Ja, also es ist halt einfach crazy, aber...
Wobei man sagen muss, dass ja zu unserer aller Freude Pen and Paper gerade durch das Internet jetzt ein kleines Revival bekommt. Ne? Das gab schon mal Zeiten, ja, da lief es schlechter oder da sah es schlechter aus. Ne?
Ich bin halt nur gespannt. Ich sehe es ja bei meinen Azubis, bin ja Ausbilder bei uns in der Firma. Die müssen bei mir mal ein Buch lesen, das Phoenix-Projekt geht so um agile agile Transformation einer Firma. Und das ist aber ein Abenteuerroman. Also ich habe extra ein Sachbuch rausgesucht, dass man einfach durchlesen kann und das Thema versteht. Mhm. Es ist halt Wahnsinn, wie schwer sich die jungen Leute, ich bin ja alt, ich bin ja 32, die jungen Leute, wie schwer sie sich tun, so ein, ich weiß nicht, was es hat, 300, 400 Seiten Buch in einer Woche durchzulesen. Wenn ich überlege, wenn damals die Harry Potter Bücher gekommen sind, irgendwie nachts um 12 mit dem Nachtexpress bei der Post, waren die halt gefühlt zur dritten Stunde in der Schule durch die Bücher. Also da, und ich war kein Speedreader und so. Also ich glaube, es ist auch schwierig, jemanden DSA zu geben und zu sagen, so hier ist übrigens mal der Almanach und das Grundregelwerk. Ich glaube, das ist schon so ein Exit-Punkt für ganz viele, so wie ich muss zwei Bücher lesen.
Ja.
Als Heiko gesagt hat, für die Runde, ihr müsst übrigens mal hier Grundregelwerk, mal Abschnitt da, 100 bis 200 und 300 bis 350. Ich so, will er mich verarschen? Da habe ich erstmal gesehen, wie dick dieses Regelwerk ist. Naja, ich habe es dann ja doch irgendwie geschafft.
Ja, ich finde, da kommt heute auch noch mal ein großes Problem auf die Rollenspiel- bzw. Pen-and-Paper-Gemeinde hinzu, ist, dass natürlich wir mit unserem Spiel, mit unserem gemeinsamen Hobby konkurrieren mit anderen Entertainment-Programmen. Ich meine, da sind wir ja als Fernsehmacher natürlich nicht gerade unschuldig, aber es ist nun mal so, wenn man sich entscheiden soll, konsumiere ich jetzt einen Film bei Netflix, konsumiere ich jetzt irgendwas, eine Show im Fernsehen oder spiele ich halt irgendein Spiel auf der Konsole oder treffe ich mich mit meinen Freunden, setze uns gemeinsam an den Tisch und holen dann die Zettel und Stift raus und spielen dann Pen and Paper, ist dann ein bisschen schwierig die Entscheidung, weil wir einfach sehr viel Konkurrenz haben. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir es schaffen, und deswegen finde ich die Entwicklung auch gerade so spannend, was so passiert, wie wir unser gemeinsames Hobby wieder attraktiv gestalten können. Und da passiert natürlich gerade sehr viel. Und deswegen ist auch das Gasthaus zum Rollen in Würfel so konzipiert, wie es eben gerade konzipiert ist, dass wir natürlich zeigen wollen, guckt mal, man kann durchaus ein tolles Abenteuer erleben, ohne dass man irgendeinen Controller dabei in der Hand haben muss. Das schaffen wir aber natürlich auch nur mit Tricks, indem wir eben Musik einspielen, indem wir Geräusche einspielen und gemeinsam alle versuchen, es möglichst bildlich zu beschreiben. Das liegt nicht jedem, aber das sorgt nun mal dafür, dass man eben zeigen kann, guckt mal, Pen and Paper, das kann noch viel, viel mehr, als man vielleicht im ersten Moment glaubt. Vor allen Dingen, wenn man erstmal so ein fettes Regelbuch in die Hand gelegt bekommt.
Ja, die Thematik ist halt, und das finde ich halt das Spannende dran, wieso habe ich mit Pen and Paper angefangen? Ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass es viel nicht mehr interessiert. Ich bin zum Beispiel von WoW, ich habe lange Zeit WoW gespielt, bin ich weggegangen, weil mir die Story nicht mehr gefallen hat, weil ich gesagt habe, irgendwie, das ist nicht mehr mein WoW. Und ich habe es immer wegen der Story gespielt, wegen Warcraft 3, und habe WoW eigentlich wegen der Storyline angefangen. Ja, genau. Raiden ist was für Kinder. Ich spiele den Story-Quest durch alle 6 Monate, der kommt, und ja, hab dann einfach ein Abenteuer gesucht, wo ich sagen kann, hey, ich habe einen Wert in diesem Abenteuer und ich bin ein arroganter Schwarzmagier, ich kann die Welt aus den Angeln heben, wenn ich nur ein zu dickes Regelbuch dafür kriege, dann kann ich das auch machen. Ja, und das war halt spannend zu sagen, okay, ich kann die Story beeinflussen und stehe nicht nur nebendran und winke sozusagen jeden größeren Raid-Boss zu.
Geil. Ich habe die Story von WoW erst verstanden, als ich den Kinofilm geguckt habe, weil ich die Story im Spiel selber so gar nicht irgendwie angefasst habe.
Gut, hier tun sich gerade Abbrüche, meine Damen und Herren. Ja. Ich muss jetzt leider Gottes sagen, dass mir langsam die Zeit ausgeht. Meine Frau kam eben gerade schon vorbei und hat mich ganz böse angeguckt.
Ich glaube, wir sind auch, glaube ich, haben es gut abgerundet. Also zum Gasthaus zum Rollen der Würfel sollte man sich angucken, würde ich sagen. Ist ganz wichtig. Es wird auch bald einen sehr tollen NPC geben, der nach einem sehr bekannten Podcaster heißt.
Oh ja.
Aber nur weil ich Pay-to-Win-Content benutzt habe, muss man sagen. Also liegt nicht an diesem Podcast, liegt eher am Pay-to-Win. Sollen wir vielleicht auch nochmal auf Steady eingehen noch kurz? Also ich glaube, das ist einfach wichtig, Heiko. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum das wichtig ist und warum das nicht nur einfach ein Sellout ist für euch und ihr seid ja alle reiche Filmleute. Das ist ja...
Jetzt hast du schon was verraten, das wissen die beiden anderen Spieler noch gar nicht.
Ach so, Spoiler!
Nee,
ist ja gar haben die etwa nicht die Steady-Seite gelesen?
Ja, stimmt. Habt ihr eigentlich nicht unsere Steady-Seite angeguckt?
Was?
Ich weiß von nichts. Ja.
Nee, das schlägt eigentlich in die Kerbe, was wir schon so ein bisschen besprochen haben zum Thema, inwieweit professionalisieren wir uns in unserem Spiel. Weil ja Pen and Paper nun mal für die meisten Leute nun mal einfach nur ein Hobby ist. Und wenn das ein Hobby ist, warum muss ich für mein Hobby dann viel Geld bezahlen? Oder warum sollte ich überhaupt Geld dafür bezahlen? Und warum sollen andere denn Geld damit verdienen für etwas, was ich als Hobby betreibe? Das ist immer so ein bisschen eine Hürde oder eine Schwelle. Bei uns, mit unserem Projekt, ist es einfach das Ding, dass wir natürlich auf einem sehr hohen Niveau das Ganze angehen wollen und produzieren wollen. Wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, dass natürlich Kameras ab und zu mal ausfallen und solche Geschichten. Das liegt einfach daran, weil wir natürlich mit einem Equipment arbeiten, was sehr an den Grenzen der Machbarkeit momentan liegt. Und wir natürlich sehr an Grenzen kommen und irgendwann einfach sagen, okay, wenn wir weiter produzieren wollen auf einem hohen Niveau, das überhaupt halten wollen und natürlich irgendwann auch uns verbessern wollen und weiterkommen wollen, brauchen wir einfach Geld. Das ist einfach nicht, weil wir irgendwie geldgierig sind oder weil wir Bock haben, jetzt richtig reich zu werden mit Pen and Paper, sondern einfach nur, um unser Projekt auf eine neue Stufe zu stellen, beziehungsweise es überhaupt auf einem hohen Level weiter laufen lassen zu können. Ne?
Man muss ja auch sagen, ihr habt ja die Kosten, also ihr habt ja jetzt nicht eine unprofessionelle Webseite, seid also nicht irgendwie bei gefühlt irgendwie WordPress.com mit eurem Blog, sondern ihr habt eine richtige Webseite aufgebaut, man darf nicht unterschätzen, was das sich im Monat hochschraubt. Ich habe es ja auch gesehen mit meinem H2N, was ich gekauft habe fürs KHK. Das ist schon nicht ohne. Und ihr macht es ja auch sozusagen regelmäßig. Ich würde auch zu Patreon oder Steady gehen, wenn der Podcast dann bald alle 2 Wochen erscheint. Und da traue ich mir selber nicht, wie lange das so gut geht mit den 2 Wochen. Das heißt, es ist wichtig, dass es regelmäßig kommt. Das kommt bei euch. Und wir sprechen jetzt nicht. Ich glaube, bei Steady bekommt man bei 5 Euro bekommt man eine Namensbenennung in der Videobeschreibung. Und ab 10 bekommt man halt eine Video, sozusagen am Abspann, steht beim Abspann drin und hat jetzt seit neuestem sozusagen eine Möglichkeit, ein NPC bei euch zu werden, der aber jetzt nicht irgendwie kriegsrelevant ist. Also das heißt, das sind ja, ganz ehrlich, ihr habt Nostria fliegen lassen, wie soll denn das sonst ausgehen? Ja.
Also, hier möchte ich da mal ausklammern, ja, die Idee kam von Heiko.
Also ich weiß nicht, ob das so wie bei Age of Ultron endet, dass Heiko es irgendwann runterfallen lässt und irgendwie Leute grün und in modernen Anzügen aus Borberats Raumschiff kommen und Nostria festhalten. Ich weiß es nicht, was da passieren wird. Nein, aber deswegen würde ich allen empfehlen, einfach bei Steady einfach 1 Euro hilft euch schon. Wenn da gefühlt jeder, der bei euch viewt, 1 Euro dalassen würde, dann würdet ihr in 4K streamen wahrscheinlich. Und ihr könnt euch wahrscheinlich sogar noch was zum Essen leisten, abends am Tisch. Also das sind ja keine, ihr habt da ja leider keine Rocket Beans, die irgendwie mit 1.000 Euro nach Hause gehen, sondern ich habe es mal geguckt, vor der Folge waren es 42,50 Euro. Davon ist noch keine Webcam finanziert. Also daher kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr wollt, dass so Qualitätscontent einfach bestehen bleibt und auch ein gutes Beispiel ist, dass es sich lohnt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema beim Gasthaus zum rollenden Würfel, auch als Beispiel zu gelten, warum es sinnvoll ist, die Qualität hochzuschrauben und von diesen unsäglichen Hangout-Meetings wegzukommen.
Ja, absolut. Also nur mal so als Beispiel. Also klar, wir können eine bessere Kameraqualität könnte man liefern. Man könnte aber auch irgendwann investieren in ein schöneres Studio, dass wir in einem Raum spielen können, das einfach ein bisschen mehr hermacht, als es der aktuelle tut. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, schönere Geräusche oder Musik einfügen zu können. Also die Möglichkeiten sind immens, was möglich wäre, wenn man das Projekt auf eine finanzielle Basis stellen könnte. Ne? Aber dazu brauchen wir einfach Unterstützung von der Community. Und die bekommen wir gerade schon auch von vielen Seiten. Das ist ganz großartig zu sehen. Und ich hoffe, dass wir da entsprechend weiter wachsen können, damit wir immer mehr auch für die Community eben zurückgeben können.
Genau, man sieht ja auch, dass es so funktioniert. Bei den Orkenspaltern sind, glaube ich, die größten Pen and Paper-Tuber, die es gibt in Deutschland. Und die haben jetzt auch ein eigenes Studio. Und seitdem läuft alles sehr viel smoother, weil sie halt nicht jede 3 Tage alle Kabel einmal aus- und einstecken müssen, die ja davon auch nicht besser werden, sondern das Equipment steht halt einmal fest da und wird halt nur für Cons und sowas halt mal abgebaut. Das ist halt auch ein Unterschied, ob die Sachen eben länger halten.
Ja, ja absolut, ja.
Genau. Dann würde ich fast zum Ende kommen. Wollt ihr vielleicht alle noch sagen, was noch euer individuelles Projekt ist, was ihr einfach mal gern eine kurze Werbung machen wollt? Also Florian, wo hört man dich als nächstes? Oder sieht dich vielleicht sogar?
Ach, mich hört man eigentlich die ganze Zeit. Ich meine, Netflix habe ich unheimlich viele Sachen laufen.
Hör bloß auf, Alter, du gehst mir schon auf den Sack an. Dauernd höre ich dich bei Netflix.
Also meine Lieblingsserie ist ja Last Kingdom, weil ich da Uhtred von Uhtred sprechen darf. Das macht viel Spaß. Und sonst bin ich ja im Free-TV, wie es heute heißt, bin ich bei Chicago Medical und Ab ins Beet und Beetbrüder und so. Also und jetzt halt die Ninja Turtles, ne? Die kommen, glaube ich, im April. Da gibt es sogar eine Pilotfolge auf YouTube zu finden. Die heißen wir denn? Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Da kann man die erste Folge komplett gucken schon.
Sehr cool. Und wo man dich natürlich immer hört, wo ich jetzt leider dich immer hören werde, wenn ich sehe, die Kinder-Country-Werbung synchronisierst du.
Ja, aber ja. Die aktuelle nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her jetzt. 3 Jahre, glaube ich, so.
Wahnsinn. So, Nico.
Ja, schwierig. bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keine Ahnung habe. Gerade mein berufliches Leben ist ein chaotisches Wirrwarr an angefangenen und abgeschlossenen Projekten. Im Augenblick macht mir halt der E-Sport-Bereich für ProSieben Max super viel Spaß. Ich hoffe, dass es da weitergeht und vorangeht und bergauf geht. Gasthaus zum rollenden Würfel ist eine Sache. Ich mache YouTube, ich mache Twitch. Also man wird mich irgendwo im Fernsehen oder vor einer Kamera sehen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Leidenschaft, die ich leider Gottes erst sehr spät in meinem Leben kennengelernt habe, aber dieses Selbstdarstellerische, irgendwo meine Fresse in eine Kamera halten, das finde ich einfach geil.
Super. Ach, schön.
Heiko, was machst du sonst außer Gasthaus zum Rollenbürfel? Was kannst du noch empfehlen?
Naja, ich bin ja sonst eigentlich hauptsächlich hinter der Kamera aktiv. Dadurch wird man von mir so als Normalsterblicher nicht viel mitkriegen. Hauptsächlich, wenn, dann über das Gasthaus natürlich. Ne?
Gut, ja, das ist ja, glaube ich, auch genug, was ich heute gehört habe. Wir grüßen hier nochmal an der Stelle Oskar. Vielleicht ist er mal in den nächsten Folgen mal dabei und erzählt mal, ich würde einfach gerne wissen, wie er da technisch zusammenbastelt, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Also es gibt ein super schönes Instagram-Bild, glaube ich, auf Instagram war es, wo er gezeigt hat, wie das aussieht, dass das funktionieren kann. Ist für mich als Informatiker ein wahres Wunder. Also so ein achtes Weltwunder, so wie kann das funktionieren?
Ja, absolut. Also da haben wir ihm viel zu verdanken, auf jeden Fall.
Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und Florian, dir einen schönen Urlaub auf Malle. Wir werden das dann in...
Oh, danke.
Wann sehen wir denn sozusagen den gebräunten Lysander dann? Und wie will das dann Heiko erklären in dem Spiel, warum du so leicht Moa-mäßig aussiehst auf einmal und nicht mehr als Mittelreicher?
Ich glaube ja gar nicht, dass es so krass Sonne schon hat, ne? 20 Grad oder so. Aber Heiko findet bestimmt eine Lösung, das zu erklären.
Ach, Danilo macht das schon.
Das stimmt, Danilo, der Gute.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen von dir im Podcast.
Danke, ich hoffe, ihr seid dann mal wieder zu Gast und wir können dann mal mehr über Nostria sprechen und wie wir das in das streitende Königreich Quellband recon können, dass Nostria mal geflogen ist.
Oh ja, bitte.
Ich lade dann Alex dazu, das macht er dann schon irgendwie.
Sehr gut.
In der Errata. Nostria schwebt eigentlich seit ein paar... Genau, Nostria schwebt schon seit ein paar Monaten.
Jo, super. Ich bedanke mich auch und wünsche allseits noch einen schönen Abend.
Ciao.
Ja, wünsche ich euch auch allen, ne?
Jo, tschüss.
Tschüss. Tschüss.